Herzlich willkommen bei der Christusgemeinde Emmendingen.
Habe ich gerade wirklich im Gebet gebetet, dass wir in einer heißen Zeit sind? Ich glaube, das ist nicht ganz wahr, so wie ihr eingepackt seid. Als ich heute Morgen aufgewacht bin, gab es drei gute Gründe, hierher zu kommen. Ich schaue gerade auf das Wetter, auf die Gradzahl und sehe, dass seitdem 4 Gründe mehr dazugekommen sind. Wir haben 7 Grad jetzt gerade über 0, ist gerade von 6 auf 7 gesprungen. 7 gute Gründe, hier zu sein. Und ich freue mich, dass wir auch in diesen Tagen uns nicht hindern lassen an der Gemeinschaft und auch am Gottesdienst. Ich möchte die Verse aus dem Matthäus-Evangelium Kapitel 3, 1 bis 6 lesen und damit die Verse lesen, die uns vor 2 Wochen als letztes beschäftigt haben, hier an dieser Stelle. Wenn ihr eine Bibel dabei habt, dann schlagt auf Matthäus 3, die Verse 1 bis 6. Dort heißt es: In jenen Tagen aber kommt Johannes der Täufer und predigt in der Wüste von Judäa und spricht: Tut Buße oder kehrt um, denn das Reich der Himmel ist nahe gekommen. Denn dieser ist der, von dem durch den Propheten Jesaja geredet ist, der spricht: Stimme eines Rufenden in der Wüste, bereitet den Weg des Herrn, macht gerade seine Pfade. Er aber, Johannes, hatte seine Kleidung von Kamelhaaren und einen ledernen Gürtel um seine Lenden, seine Speise aber waren Heuschrecken und wilder Honig. Da ging zu ihm hinaus Jerusalem und ganz Judäa und die ganze Umgegend des Jordan, und sie wurden von ihm im Jordanfluss getauft, indem sie ihre Sünden bekannten. Bis hierhin. In diesen 6 Versen, kurzer Rückblick, haben wir herausgearbeitet und miteinander festgestellt, dass die Umkehr, zu der Johannes in seinen Tagen gerufen hat, nicht einfach eine innerlich empfundene emotionale Umkehr ist. Ich habe es genannt, Umkehr ist mehr als ein Gefühl. Geht nicht einfach nur darum, eine Reue irgendwie zu empfinden, sondern dass wahre Umkehr, die Gott in unserem Leben bewirkt, immer eine echte Bewegung ist von mir weg zu Gott hin. Von mir weg zu Gott hin. Dort, wo ich mit Dingen konfrontiert bin, die nicht im Einklang mit Gott stehen, dort wende ich mich aktiv ab. Wende mich ab und wende mich Gott zu und lauf in seine Arme. Ich habe das definitionsmäßig so zusammengefasst: Echte Umkehr oder echte Buße ist eine tiefe Betroffenheit über die eigene Sünde und ein offenes Schuldbekenntnis, ohne sein Versagen zu entschuldigen oder sein Ungehorsam zu rechtfertigen. Buße beinhaltet den aufrichtigen Herzensentschluss, sich von der Sünde abzuwenden und Gott anzuvertrauen. Das heißt, sein Erbarmen annehmen und im Gehorsam ihm gegenüber leben. Das bedeutet nicht Perfektion, sondern dass ich mit meinem Mangel zu Gott immer gehe, mit dem festen Entschluss: Herr, das nächste Mal möchte ich es mit deiner Hilfe versuchen, anders zu machen. Mit deiner Kraft will ich es schaffen. Und wir haben festgestellt, dass wir nicht zu Gott umkehren, um ihn irgendwie gefügig für uns zu machen, um ihn auf unsere Seite zu bringen, sondern Johannes der Täufer sagt klipp und klar. Und es ist wichtig, dass wir das von Johannes hören, weil Johannes ist ein taffer Prediger. Wir werden heute auch noch einige Verse hören, die haben es ganz schön in sich von Johannes der Täufer. Es ist kein Larifari-Prediger. Aber er setzt ganz zu Anfang seiner Botschaft: Kehrt um, denn das Reich Gottes ist nahe gekommen. Eure Umkehr ist nur eine Antwort auf eine Bewegung, die wir in Gott finden, und zwar zu uns hin. Wir stimmen Gott nicht gnädig, sondern Gott kommt in Gnade bereits auf uns zu. Und weil wir diese Königsherrschaft willkommen heißen wollen in unserem Leben, gehen wir in die Gegenbewegung zu ihm hin. Also wir überreden Gott nicht, wäre es nicht eine gute Idee, mit Gnade und Erbarmen zu uns zu kommen. Nein, Gott hat sich entschlossen, sich dir zu offenbaren in Gnade und Erbarmen. Und weil das seine Bewegung ist, gehen wir ihm entgegen. Und wenn du das Matthäus-Evangelium daheim mal durchlesen solltest, dann wirst du feststellen, dass diese Botschaft der Umkehr und die Botschaft der kommenden Königsherrschaft, dass dieselbe Botschaft, die Johannes gepredigt hat, gleich zu Beginn auch Jesus gepredigt hat. Das ist seine erste Predigt, die Jesus predigt. Kehrt um, denn das Reich der Himmel ist nahe gekommen. Und dieselbe Botschaft finden wir dann später, als Jesus seine Jünger entsendet, dass die Jünger genau das Gleiche gepredigt haben, was Johannes der Täufer gepredigt hat. Warum sage ich das? Diese Radikalität, zu der Johannes der Täufer, diese Konsequenz, zu der er aufruft, ist nicht nur ein Fable von ihm persönlich, sondern hat etwas auch mit Jesus zu tun und auch mit seinen Nachfolgern. Das heißt, das, was wir von Johannes lernen, was er an Impulsen weitergibt, was er an Botschaften weitergibt, betrifft nicht nur ihn und seine Zeit, sondern gilt allen Nachfolgern Jesu Christi. Das bedeutet, wir persönlich haben dieselbe Botschaft, kehrt um. Denn das Reich Gottes ist nahe gekommen. Dass das Kommen der Königsherrschaft Jesu mit diesen, ich sag mal, schönen Komponenten bestückt ist, das wissen wir oft. Jesus, der König, kommt. Friede, Freude ist das, was er bringt. Damit sind wir oft vertraut. Und das ist auch das, was wir feiern. Das ist das, was wir schön finden. Und wir sehen es auch tatsächlich, dass als Jesus dann startet, zu zeigen, wie der wahre König ist, wie der wahre Herrscher ist von Himmel und Erde, sehen wir, was tut er. Er vergibt Menschen die Schuld, die es nicht verdient haben. Kranken Menschen gibt er Gesundheit und heilt sie. Menschen, die von dämonischen Bindungen belastet sind, die befreit er, sodass er immer sagt, seht ihr nicht, dass das Reich Gottes nahe gekommen ist, indem das Menschen von ihren Gebundenheiten frei werden und Satan keine Kontrolle mehr hat über ihr Leben. Und so mancher hat auch hier unter uns es erfahren, was es bedeutet, wenn Jesus Christus einen von dämonischen Bindungen befreit und Satan keinen Zugriff mehr hat und wir wirklich ein Leben in neuen Spuren und Bahnen leben, frei von Bindungen und Süchten und alles, was uns niederhalten möchte. Und Jesus sagt, das ist ein Ausdruck dessen, wenn das Reich Gottes kommt. Das bedeutet, wenn du mit Schuld beladen bist heute, wenn du mit Krankheit beladen bist, wenn du das Empfinden hast, dass der Satan versucht, dich zu knebeln und klein zu halten, haben wir eine gute Nachricht. Und die gute Nachricht ist, das Reich Gottes ist nahe gekommen. Das Reich Gottes ist angebrochen. Und Neues ist möglich im Namen Jesu Christi. Amen. Und bei all dem, was ich jetzt gerade gesagt habe, ja und Amen, das ist das, was uns Gottes Wort sagt, verpassen wir aber oft einen Aspekt des kommenden Reiches Gottes, den vernachlässigen wir und den müssen wir unbedingt lesen in den Versen 7 bis 12, was Johannes der Täufer nämlich weiter sagt, was es bedeutet, wenn der König aller Könige kommt. Wir lesen Vers 7 bis 12. Als er aber viele der Pharisäer und Sadduzäer zu seiner Taufe kommen sah, sprach er zu ihnen: Otternbrut, wer hat euch gewiesen, dem kommenden Zorn zu entfliehen? Bringt nun der Buße würdige Frucht und meint nicht bei euch selbst zu sagen, wir haben Abraham zum Vater. Denn ich sage euch, dass Gott dem Abraham aus diesen Steinen Kinder zu erwecken vermag. Schon ist aber die Axt an die Wurzel der Bäume gelegt. Jeder Baum nun, der nicht gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Ich zwar taufe euch mit Wasser zur Buße, der aber nach mir kommt, ist stärker als ich, dessen Sandalen zu tragen ich nicht würdig bin. Er wird euch mit Heiligem Geist und Feuer taufen. Seine Wurfschaufel ist in seiner Hand und er wird seine Tenne durch und durch reinigen und seinen Weizen in die Scheune sammeln. Die Spreu aber wird er mit unauslöschlichem Feuer verbrennen. Es Wir haben es hier mit dem gleichen Johannes dem Täufer zu tun, der eben gerade noch eine schöne Erweckungsbewegung erlebt hat, dass Menschen in Massen zu ihm gekommen sind und in die Arme Gottes gelaufen sind. Und auf einmal kommen Pharisäer und Sadduzäer, die theologische Elite, die geistlichen Leute dieser Zeit, kamen um zu gucken, kamen um zu schauen, was passiert hier. Nicht, wir kommen um zu taufen oder um uns taufen zu lassen, sondern wir kommen um zu gucken. Wir kommen, um zu schauen. Und auf einmal hören wir diese Packung, die Realität des Zornes Gottes über ihr Leben. Und das ist etwas, was uns schwerfällt zu hören. Ja, es ist richtig, wir leben aktuell, und so sagt es uns auch das Neue Testament, in einer Epoche der Gnade. In einer Epoche, wo Umkehr möglich ist und wir auch Erbarmen erfahren. Deswegen sagt Jesus in Johannes 12, Vers 47, wenn jemand meine Worte hört und nicht befolgt, so richte ich ihn nicht. Denn ich bin nicht gekommen, dass ich die Welt richte, sondern dass ich die Welt rette. Ich bin nicht gekommen, um euch alle zu verdammen, was ich könnte, was gut und richtig wäre, wenn ich das wollte. Aber ich bin gekommen, um euch zu retten. Das, was euch verdammt und verurteilt, wegzunehmen. Und obwohl das wahr ist, was Jesus sagt, dass er nicht gekommen ist, zu richten, sondern zu retten, hebt das nicht Gottes Warnung in dieser Passage auf, dass Jesus am Ende der Tage in seinem Zorn, wie wir eben gerade gelesen haben in Vers 10 und 12, jeden Baum, der nicht gute Frucht bringt, abhauen und ins Feuer werfen wird und die Spreu mit unauslöschlichem Feuer verbrennen wird. Ja, wir sind in einer Epoche, wo wir sagen, Umkehr ist möglich, weil Jesus gekommen ist, um zu retten. Aber das bedeutet nicht, dass es nicht den Tag geben wird, wo Jesus Christus alles das, was nicht Frucht gebracht hat, jeder Baum, der verdorrt dasteht, mit der Axt abgehauen wird und ins Feuer geworfen wird und Gottes Zorn darüber auch ausbrechen wird. Denn Jesus sagt in Johannes 12, in Vers 47 zwar, dass er gekommen ist, nicht zu richten, sondern zu retten. Aber er sagt auch weiter in Vers 48, wer mich verwirft und meine Worte nicht annimmt, hat den, der ihn richtet. Das Wort, das ich geredet habe, das wird ihn richten am letzten Tag. Es ist wichtig, dass wir diese Nuancierung von Jesus hören. Wir bleiben oft bei Vers 47 stehen und sagen, puh, alles nochmal gut gegangen. Jesus, lovely story. Er ist gekommen zu retten und mit Gericht hat das alles gar nichts zu tun. Das haben wir hinter uns gelassen. Das war irgendwas im Mittelalter oder vielleicht im Alten Testament, aber mit Jesus haben wir es irgendwie anders zu tun. Ja, Jesus kommt, um zu retten und er sagt, das ist auch eine lange Periode. Und Petrus sagt es in seinem Brief, warum wartet Jesus so lange, bis er wiederkommt? Weil er geduldig ist und nicht möchte, dass jemand verloren geht und möchte, dass viele errettet werden und die Wahrheit erkennen und vor allem Rettung für ihre Seele erfahren. Aber Jesus sagt weiter, es wird aber dieser Tag kommen, wo das Gericht gesprochen wird und das ist das, was ich jetzt hier gesagt habe. Die Warnung ist ausgesprochen. Du bist in der Zeit der Gnade. Wenn du erlebst, dass Gott die Sonne aufgehen lässt, dass er regnen lässt über Gerechte und Ungerechte, heißt das nicht, dass Gott die Ungerechtigkeit einfach ungestraft davonkommen lässt. Sondern diese Realität, dass du, obwohl du Jesus nicht kennst und trotzdem noch atmen darfst, ist ein Gnadenakt Gottes. Denn warum sollte Gott Menschen am Leben erhalten, die ihm eigentlich Tag für Tag ins Gesicht spucken, weil sie nicht interessiert, was er gesagt hat? Gott hat eigentlich gar keine Veranlassung dazu, mir weiter das Atmen zu erlauben. Wer bin ich, dass ich sage, das steht mir zu, dass ich atmen darf? Gott könnte kurz einen Prozess machen, tut er aber nicht, weil er sich für Gnade entschieden hat. Aber es wird ein Tag kommen, wo diese Gnade vorbei ist und der Tag des Zornes Gottes kommen wird. Und etwas, was ich in diesem Zusammenhang immer wieder mitbekomme, höre, auch bei gut meinenden Christen, ist: Das, was du da gerade sagst von Gottes Gericht, das ist doch etwas, was wir im Alten Testament lesen. Da haben wir, im Alten Testament haben wir doch den richtenden Gott, aber im Neuen Testament haben wir durch Jesus den lieben Gott. Mir bleibt leider nicht die Zeit, in der Tiefe die Passagen, die ich jetzt hier auf meinem Zettel habe, mit euch zu behandeln. Aber ich gebe euch mal eine kurze Zusammenfassung von mehr als Dutzend Passagen, die darüber sprechen, wie Jesus Christus beschrieben wird im Neuen Testament. Wiederholt wird über Jesus, der liebe Jesus. Wiederholt wird er als der Richter der Lebenden und Toten beschrieben. Jesus wird das Verborgene der Menschen richten und Gutes und Böses vergelten, wenn wir vor dem Richterstuhl Christi stehen werden. Jesus soll die gesamte Erde richten, heißt es, weil der Vater ihm das Gericht übergeben hat. Und abschließend heißt es, dass das Gericht Jesu gerecht sein wird. Und ich möchte zitieren, was mein guter Freund Markus Till, der uns in meiner Elternzeit hier mit einer Predigt beglückt hat, was er dazu schreibt. Quer durch die ganze Bibel, im Alten wie im Neuen Testament, wird gleichermaßen ein Bild von einem Gott gezeichnet, der zwar gnädig, geduldig und barmherzig ist, der aber zugleich in seiner Heiligkeit Sünde nicht dulden kann, der zornig wird angesichts des bösen Verhaltens der Menschen und der sie als Richter entsprechend straft. Diese biblische Lehre ist und bleibt eine Bedrohung, eine Provokation, ein Ärgernis für alle, die es sich bequem machen wollen, in einer Welt ohne Gott, ohne Gericht, ohne Strafe, ohne Konsequenzen. Dieser Starrsinn und die fehlende Bereitschaft, sich zu ändern, ist in uns allen tief verankert. Kein Wunder, dass diese Lehre auf so viel Ablehnung stößt. Das ist eine Lehre, mit der wir nicht unbedingt viel zu tun haben wollen. Wo wir denken, oh Mann, wenn das auch hier gepredigt wird, dann lade ich lieber nicht nochmal irgendwie Freunde ein in so einen Gottesdienst, weil man ja damit konfrontiert wird. Das wollen wir nicht. Wir wollen nicht mit der Konsequenz konfrontiert werden, die unsere Verantwortung aber mit sich bringt. Und wenn wir uns Paulus anschauen, dann sehen wir auch in einem Paulus, der nach Jesus unterwegs war, dass er in Übereinstimmung mit Johannes, der vor Jesus unterwegs war, eigentlich dasselbe aussagt wie Johannes der Täufer in unserem Text. Denn er sagt ganz zu Beginn des Römerbriefs in Kapitel 1, Vers 16, dass das Evangelium, die gute Nachricht von Jesus, Kraft hat, Glaubende zu erretten. Kennt ihr diesen Vers? Das Evangelium ist Kraft, Menschen zu erretten, die glauben. Und das ist unser Lebenselixier. Aber zugleich, wenn du bereit bist, auch bei diesem berühmten Vers in Römer 1, Vers 16, zwei Verse weiterzulesen, siehst du, dass er im Anschluss ankündigt, dass der Tag kommen wird, an dem, Zitat, Gottes Zorn vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen offenbart wird. Gottes Zorn wird vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen offenbart werden. Also auf der einen Seite sieht er, ja, Jesus Christus ist gekommen, um uns zu retten, um uns zu vergeben, um gnädig zu sein. Aber er traut sich dennoch, diese Facette von Gott ernst zu nehmen. Aber Gott ist auch ein gerechter Gott. Und es wird einen Tag geben, wo er Sünde nicht ungestraft lässt. Wo er sagt, ach, das ist ja gar nicht jetzt so schlimm gewesen, doch. Die Not, die unsere Sünde produziert, lässt Gott nicht kalt. Und deswegen sehen wir, dass der Johannes in unserer Passage, in Matthäus 3, die verstockten Pharisäer und Sadduzäer, die religiöse Elite damals, fragt, wie sie denn auf die Idee kommt, Zitat, dem bevorstehenden Gericht Gottes entfliehen zu können. Er sieht das selbstgerechte, gläubige Menschen, die viele Stücke auf sich selbst halten. Und Johannes der Täufer sagt, wie kommt ihr auf die Idee, dass ihr dem Gericht Gottes entfliehen könntet? Was macht euch so sicher, dass ihr das nicht nötig habt, wie alle anderen Menschen, in Gottes Erbarmen zu laufen, seine Gnade anzunehmen, seine Gnade in Anspruch zu nehmen, seine Vergebung zu brauchen. Ihr steht hier und schaut das euch von der Ferne an, was andere Menschen tun. Ihr habt es genauso nötig, zu kommen und Vergebung von Gott in Anspruch zu nehmen, seine Liebe zu begegnen. Dabei steht ihr in eurer Selbstgerechtigkeit und denkt so, hallo? Wir sind die geistliche Elite. Wir haben das nicht nötig. Was denkt ihr, wer ihr seid? Dass ihr einfach so vor dem Zorn Gottes davonlaufen könntet. Ihr denkt, ihr seid drinnen. Ich sage euch, ihr steht draußen. Ihr kennt Gott gar nicht. Und es ist interessant, dass der Apostel Paulus im Römerbrief, wenn wir da weiterlesen, dann konfrontiert er seine selbstgerechten und hartherzigen Leser auf dieselbe Art und Weise wie Johannes der Täufer damals. In Römer 2, Vers 3 sagt er, denkst du, Mensch, dass du dem Gericht Gottes entfliehen wirst? Das ist die gleiche Vokabel im Griechischen, die wir hier haben. Römer 2, Vers 3. Denkst du, Mensch, dass du dem Gericht Gottes entfliehen wirst? Und wenn wir den Kontext haben, dann lesen wir hier von Menschen, die von sich selber denken, aber ich bin gut, so wie ich bin. Gnade, das brauchen die Leute, die im Elend sind, die ausgestoßen sind der Gesellschaft, mit denen niemand etwas zu tun hat. Der Abschaum der Gesellschaft, mit denen wir uns nicht treffen, die brauchen Gnade. Aber wir haben unsere Gerechtigkeit. Und Paulus macht genau das Gleiche. Du glaubst, mit deiner Gerechtigkeit vor Gott irgendwie zu punkten? Was glaubst du, wer du bist? Denkst du, Mensch, dass du dem Gericht Gottes entfliehen wirst? Ich sehe nicht so glückliche Gesichter an diesem Morgen. Der Zorn Gottes ist eine harte Realität, ist eine harte Wahrheit und für uns auch schwer zu hören, weil wir oft, und das machen wir leider zu oft, wenn wir über Gott nachdenken, in unsere Lebenswirklichkeit schauen und das, was wir in unserer Lebenswirklichkeit sehen, auf Gott übertragen. Machen wir ein Beispiel. Einige haben echt große Not, an einen Vater im Himmel zu glauben, der liebt, wertschätzt und annimmt. Aber nicht, weil sie Gottes Wort lesen und davon überführt werden von der Wahrheit, wie dieser himmlische Vater in Liebe zu ihnen ist, sondern weil sie primär, und das ist oft das Erste, was aus dem Mund kommt, weil sie primär sagen, ich habe in meiner Biografie einen Vater erlebt, der mich drangsaliert hat, der mich in Bedrängnis gebracht hat, der mich in Not gebracht hat. Ja, der hat mich auch irgendwie geliebt, aber so dermaßen unvollkommen, das tut bis heute noch weh. Und wie soll ich da irgendwie zu Gott schreien, Vater im Himmel, ich habe genug von einem Vater. Noch einen von dieser Sorte brauche ich nicht. Und das Problem ist, dass wir schauen, was wir auf der Horizontalen sehen und sagen, wenn das Vaterschaft ist und dann in die Vertikale ist das jetzt, ne? Wenn wir dann in die Vertikale gehen, na, das brauche ich da oben auch erst recht nicht. Und vor allem nicht in alle Ewigkeit. Ich bin froh, dass mein Vater gestorben ist. Aber wenn mich so ein Vater noch in aller Ewigkeit beschäftigen wird, Prost Mahlzeit, damit möchte ich nichts zu tun haben. Gott als Vater? No way. Du hast leicht reden, du hast einen guten Vater gehabt. Hey, meine Lieben, das ist das Gleiche mit dem Zorn Gottes. Wenn wir mit dem Begriff Zorn in Berührung kommen, dann haben wir oft unkontrollierte und auch oft unbegründete Wut vor Augen, dass jemand, und tatsächlich dann auch oft auch biografisch Väter, sich nicht selbst beherrscht haben und dann Gewalt herrschte in der Familie, Zornausbrüche herrschten, die völlig illegitim waren und viel Schaden verursacht haben. Und wenn wir dann damit konfrontiert werden, denken wir, so soll Gott sein? So ein emotionaler Gefühlsbolzen, der, wenn irgendwie etwas gerade schräg ist, wenn das Kissen nicht gerade auf dem Sofa liegt, sofort einen Schreihals kriegt und zack. So ein Gott, an sowas sollen wir heute glauben? 2021 hier im Gemeindegarten in Emmendingen. Ist dein Ernst? Gottes Zorn ist kein unkontrollierter Wutanfall. Gottes Zorn wird in der Bibel immer sehr deutlich beschrieben als ein Ausdruck seiner göttlichen Heiligkeit. Eine Heiligkeit, die sich entschlossen hat, gegen alles Unheilige, Schlechte und Bösartige in seiner Schöpfung sich zu stellen und dem Einhalt zu gebieten und es nicht ewig weiterlaufen zu lassen. Lasst uns kurz in Römer 2, Vers 4 gehen. Die Verse 4 bis 10 möchte ich euch lesen, wo wir von Paulus direkt nach dieser Aussage, was glaubst du, willst du davor fliehen oder was mit deiner Selbstgerechtigkeit, schreibt Paulus weiter in Vers 4 bis 10. Oder verachtest du den Reichtum seiner Gütigkeit und Geduld und Langmut und weißt nicht, dass die Güte Gottes dich zur Buße leitet? Also hier geht es jetzt gleich um den gerechten Zorn Gottes und beschreibt und beachtet, wie Paulus Gottes Wesen beschreibt, wie er einem Menschen in Wahrheit begegnen will. Oder verachtest du den Reichtum seiner Gütigkeit und Geduld und Langmut und weißt nicht, dass die Güte Gottes dich zur Buße leitet? Nach deiner Störrigkeit und deinem unbußfertigen Herzen aber häufst du dir selbst Zorn auf für den Tag des Zorns und der Offenbarung des gerechten Gerichtes Gottes, der einem jeden vergelten wird nach seinen Werken. Denen, die mit Ausdauer in gutem Werk Herrlichkeit und Ehre und Unvergänglichkeit suchen, ewiges Leben. Denen jedoch, die von Selbstsucht bestimmt und der Wahrheit ungehorsam sind, der Ungerechtigkeit aber gehorsam, Zorn und Grimm, Bedrängnis und Angst über die Seele jedes Menschen, der das Böse vollbringt. Sowohl des Juden zuerst als auch des Griechen. Also egal, welche Herkunft du hast, jüdisch oder nicht jüdisch, das spielt keine Rolle. Und Herrlichkeit gibt es denen und Ehre und Frieden jedem, der das Gute wirkt, sowohl dem Juden als auch den Griechen. Ein bekannter Prediger, John Stott, hat das so beschrieben. Der Zorn Gottes ist eine beständige, unnachgiebige, unerbitterliche und kompromisslose Gegnerschaft gegen das Böse in allen seinen Formen und Erscheinungen. Und meine Lieben, das ist wichtig und heilsam. Sich mit dieser Eigenschaft Gottes zu beschäftigen, ist heilsam für uns, weil sie zeigen uns, wie Gott ist, dass er kein Larifari-Gott ist, dass er wirklich hinsieht und dass Gott perfekte moralische Eigenschaften in sich trägt, dass er die Situationen, die wir erleben und auch die wir vollbringen, genau bewerten kann, dass er die Herzensmotive kennt. Und dass er nicht einfach drüber wegsieht, sondern das ernst nimmt, was wir denken, reden und tun. Und ich sage euch, wir werden uns in der Bibelstundenreihe, die wir am Mittwoch beginnen, Power in the Blood heißt unsere Reihe, noch mehr mit diesen Themen beschäftigen. Der Gerechtigkeit Gottes, das Gericht Gottes, der Zorn Gottes. Ich muss euch sagen, mit der Beschäftigung mit dem Zorn Gottes sind die meisten Christen so, oh ne, ist voll schwierig, keine schöne Sache. Ich sage euch, je tiefer ich mich damit beschäftige, desto mehr falle ich in Anbetung. Warum? Wenn du dich mit der Heiligkeit des göttlichen Zorns beschäftigst, merkst du, wie Gott ganz anders ist als wir Menschen. Und du siehst, dass in Gott nur Licht ist. Und wenn dieses Licht in die Dunkelheit hineinbringt und aufräumt, säubert, reinigt, aus purer Gerechtigkeit, dann hat das etwas Schönes in sich. Auch wenn das Resultat aus menschlicher Perspektive so, okay, damit möchte ich nicht so viel zu tun haben. mit dem Zorn Gottes. Das ist nichts etwas, was ich erleben möchte. Aber ich muss gestehen, auch als Mensch, der Gottes Zorn verdient hat aufgrund seiner Sünde, muss ich sagen, Gott, was ich in dir sehe, ist so herrlich schön und rein, so moralisch perfekt, dass ich sagen muss, Herr, wer bist du? Und warum, um Himmels Willen, darf ich überhaupt noch leben? Warum darf ich überhaupt noch sein? Du bist so anders als wir. Wir, sogar das, was wir an Licht produzieren, ist oft so durchmengt von Schatten. Aber Jesus, wenn ich dich sehe, als gerechten Retter und Richter, muss ich sagen, in dir ist kein Falsch. In dir ist kein Fehler, keine Ungerechtigkeit, sondern Reinheit und nur Licht. Gott, du bist wunderbar, auch in deinem gerechten Gericht. Gehen wir zurück zu Matthäus 3. Warum überliefert uns Matthäus diese schwere Auseinandersetzung? Also man kann sich fragen, Matthäus, du sprichst da über Johannes den Täufer. Warum? Warum bringst du uns diese steile Auseinandersetzung? Weil ich weiß nicht, wie oft du das schon gemacht hast, wenn irgendwie jemand an dir vorbeigegangen ist. Otternbrut, Schlangengezücht, was nichts anderes heißt als Teufelskinder. Ist schon klar, oder? In der Zeit, klar, biblisch, Schlange, Symbol für den Teufel. Otternbrut, Teufelskinder. Wow, das ist nicht so einladend. Hey, Johannes, was ist los mit dir? Und Matthäus, warum bringst du uns das überhaupt? Matthäus hat einen Grund, warum er das macht. Wir dürfen uns nicht täuschen lassen von der Idee, dass es irgendjemanden geben könnte, der die Herzensumkehr, von der wir letztens sprachen, nicht nötig hätte. Da ist keiner ausgeschlossen, der es nötig hat, hier und heute zu sagen, Herr, ich kehre zu dir um. Und ich habe es nötig, deine Güte und dein Erbarmen zu erleben. Und da sind sogar geistliche Leiter nicht von ausgenommen. Deswegen sagt Matthäus hier nicht, na, er hat irgendwelche vorbeilaufende Menschen gesehen. Nein, er hat Pharisäer und Sadduzäer gesehen. Menschen, auf die aufgesehen wurde, die Vorbilder waren für die gläubigen Menschen der damaligen Zeit. Und er zeigt, gerade die haben es genauso nötig wie der ganze Rest. Alle müssen sich bereit machen, wenn der König kommt. Aber diese Menschen haben ihrem religiösen Erbe vertraut, wenn es in Vers 9 heißt, wie Johannes konfrontiert, das ist so krass. Wenn ihr denkt, meine Worte sind hart, dann seid froh, dass Johannes der Täufer nicht auferstanden ist und hier heute predigt. Das ist schon krass, was der sagt. Vers 9. Und meint nicht, bei euch selbst zu sagen, wir haben Abraham zum Vater. Denn ich sage euch, dass Gott dem Abraham aus diesen Steinen Kinder zu erwecken vermag. Steine sind beweglicher als ihr. Steine sind lebendiger und eher im Reich Gottes als ihr, liebe Pharisäer und Sadduzäer. Das ist krass. Das ist hart. So, was sollen wir damit anfangen? Wer ist hier unter uns Pharisäer und Sadduzäer? Keiner. Also können wir geschwind drüber gehen? Wir sind alles keine Pharisäer und Sadduzäer. Aber diese Zeilen rufen uns zu, verlass du dich nicht auf deine Abstammung, auf deine Herkunft und auf deine Tradition. Und ich möchte besonders all in unseren Reihen hier ansprechen, die von Kindesbeinen irgendwie in Gemeinde involviert waren. Mit der Muttermilch haben sie schon das Wort Gottes aufgesogen und sind ganz artig immer sonntags im Gottesdienst und irgendwie immer dabei. Verlass dich nicht auf deine Abstammung. Verlass dich nicht auf deine familiäre Tradition, auf deine kirchliche, religiöse Sozialisierung, in der du aufwächst. Mein nicht bei dir selbst zu sagen, oh, ich habe eine gottesfürchtige Oma, die immer für mich gebetet hat und das gibt mir irgendwie Legitimation, Zugang zum Reich Gottes zu haben. Das hörst du recht häufig von Leuten, die nicht so richtig im Reich Gottes unterwegs sind, dass wenn du über ihren Glauben sprichst, dann sprechen sie von ihrer Oma, wie die gebetet hat für sie. Ja, okay, ja. Und was mit dir? Schön für deine Oma. Preis den Herrn für deine Oma. Aber was mit dir? Wie sieht's aus? Wir können uns nicht hinstellen, ja, wir sind evangelisch, weil wir den Luther haben. Oder wir sind katholisch, weil wir den Papst haben. So, das ist unser Erbe, das ist unsere Tradition. Da sind wir irgendwie mit dabei. Da spielen wir mit drin. Und deswegen haben wir Legitimation zu sagen, wir sind mit Gott okay. Wir sind mit dem König der Könige okay. Deine Herkunft macht gar nichts. Sie zeigt dir höchstens den Weg, in den du gehen solltest. Ist eine Art Werbeschild dafür, wie das Leben sein sollte. Und zwar mit Gott zusammen. Aber nur weil dein Papa oder deine Mama dich in den Gottesdienst schleift, hat das noch keine automatische Relevanz auch in deinem Leben. Und deswegen sollten wir nicht wie die Pharisäer und Sadduzäer von außen stehen und gucken, was machen die? Ah ja, die lassen sich taufen, die haben so eine Begegnung mit Gott. Ja, das ist auch ganz wichtig für die, weil ne, wir wissen alle, wie verdorben die sind. Ja, okay. Aber ich habe Abraham zum Vater. Ich habe den Baptismus zum Vater. Ich bin sogar Pfingstler, in einer Pfingstfamilie groß geworden. Das ist meine Sicherheit. Dieser Boden wird uns aber sowas von unter den Beinen weggezogen. So schnell können wir gar nicht gucken. Darum muss jede Generation neu diesen Ruf hören und sich von den eigenen Wegen abwenden und dem himmlischen Vater zuwenden. Dafür ist diese Geschichte uns auch gegeben, dass wir nicht in diesen Fallstrick fallen wie die Pharisäer und Sadduzäer, sondern wir sollen der Buße würdige Frucht bringen. Also die Herzensumkehr, die in uns stattfinden soll, soll an ihrer Frucht, an ihren Resultaten zu erkennen sein. Und das bedeutet weniger von mir, mehr von ihm. Weniger von mir, mehr von ihm. Und das siehst du, das merkst du an den Taten, das merkst du in der Lebensweise, ob jemand wirklich satt ist schon von sich selbst und sagt, mehr von mir habe ich nicht nötig, ich brauche weniger von mir, aber von Gott werde ich niemals satt, davon möchte ich mehr und mehr in meinem Leben. Wir kommen in die Zielgerade. Sinngemäß fragt Johannes seine selbstgerichteten Zuhörer, wie kommt ihr auf die Idee, dem gerechten Zorn Gottes zu entkommen? Was er uns damit sagt, ist, vor Gottes Zorn über unsere Sünde zu fliehen und wegzulaufen, hat keinen Sinn. Die eigene Schuld in meinem Leben zu übertünchen und damit irgendwie vor Gottes gerechtem Gericht wegzulaufen, hat keinen Zweck. Denn keine Heuchelei, die wir in der Lage sind aufzubringen, keine Heuchelei ist so perfekt, dass Gott nicht die wahren Motive des Herzens erforschen könnte und auch bloßstellen könnte. Gott ist so durchdringend, dass selbst die Lüge, die du dir glaubst, er entlarven kann und offenbaren kann. Es gibt nur einen Ausweg aus dem Feuer. Und das lesen wir in Vers 11. Ich zwar taufe euch mit Wasser zur Buße, aber der nach mir kommt ist stärker als ich, dessen Sandalen zu tragen ich nicht würdig bin. Er wird euch mit Heiligem Geist und Feuer taufen. So, hier wird an dieser Stelle viel debattiert. Okay, was bedeutet das ganz genau? Ich mache es mal ganz, ganz kurz. Johannes ist gerade in diesem Bild. Die Axt ist angelegt. Gott kommt mit seinem Zorn an einem gewissen Tag und das wird ins Feuer geworfen. Also wenn ihr Pharisäer und Sadduzäer in eurer Stellung bleibt, dann werdet ihr irgendwann in Feuer getauft werden. Aber was ist denn die Lösung? Die andere Seite ist, ihr sollt mit dem Geist Gottes getauft werden. Ihr sollt die Geistestaufe in eurem Leben erleben. Wenn du dich interessierst dafür, wir haben eine ganze Einheit mal gemacht, das im Internet zu finden. Bei der Taufe im Heiligen Geist, ich werde das nicht alles wiederholen, geht es schlicht und ergreifend darum, dass Jesus uns in den Wirkungsbereich des Geistes Gottes eintaucht. Wir sind nicht mehr isoliert von Gott, sondern wir sind in seinem Wirkungsbereich, wo der Geist Gottes wirkt und uns mit hineinnimmt. Es geht hier um Gottes Kindschaft, dass wir zu Gott gehören und ein Leben im Einklang mit dem Vater im Himmel leben, aus seiner Kraft heraus. Mal ganz allgemein gesprochen, da kann man noch viel zu sagen, aber darum geht es. Das ist die Lösung, die hier Johannes präsentiert. Was wollt ihr vor dem Zorn Gottes weglaufen? Es gibt nur eine Möglichkeit, entweder in Feuer getauft zu werden oder in den Heiligen Geist getauft zu werden. Gottes Kindschaft, Einklang mit Gott, Annahme bei Gott, Vergebung von Gott, Liebe von Gott. Das sind die zwei Möglichkeiten. Und das, bevor du einschläfst, das musst du heute hören. Das, was dich in Gottes Arme treiben soll, ist nicht Angst. Das ist nicht das, was Johannes der Täufer hier predigt. Es ist nicht die Angst vor dem Unheil in der Zukunft, was mich in Gottes Arme treibt. Sondern es ist die Sehnsucht nach der Begegnung mit dem lebendigen Gott in dieser Geistestaufe. Das ist das, was uns zu Gott zieht. Aber nicht, oh, ich habe Angst vor den Resultaten, schnell zu Gott. Das ist nicht das, was Johannes sagt. Ihr wollt vor Gottes Zorn fliehen? Flieht nicht vor Gottes Zorn, sondern lauft ihm entgegen in seine liebenden Arme, in seinen Segensbereich. Die Segnungen Gottes, die Liebe Gottes, sein Erbarmen ist das, was uns zieht. Ja, wir sehen die Konsequenz unserer Sünde, aber nicht sein Zorn zieht uns in seine Arme und in die Gemeinschaft Gottes, sondern seine Güte. Könnt ihr euch an Römer 2 erinnern, wo Paulus richtig derbe darüber spricht, was die Konsequenzen unserer Ungerechtigkeit sind? Bedrängnis, Grimm und Angst und Zorn vom Himmel her. Aber wie hat er angefangen? Hey, lieber selbstgerechter Zuhörer, merkst du nicht, dass die Güte Gottes dich zur Umkehr treibt? Es ist kein angstmachender Gott, der uns zur Umkehr veranlasst, dass wir in seine Arme kommen, aus Angst heraus, sondern dieser Weg wird mit Gericht gepflastert werden. Aber wenn ich mich umdrehe, werde ich Gnade erfahren. Und das hat Jesus in dem Gleichnis vom verlorenen Sohn sehr deutlich klargestellt. Als der verlorene Sohn weg von seinem liebenden Vater gegangen ist, war wirklich nur Dreck auf seinem Weg zu finden, ohne seinen Vater. Er dreht um und sagt, vielleicht kann ich Sklave bei ihm werden. Und dann läuft er zu seinem Vater und nichts wird hier von Sklavschaft oder von Tagelöhner gesprochen, sondern du bist mein Sohn. Damit zeigt uns Jesus, die Güte Gottes ist das, was uns zu Gott treibt. Nicht die Angst vor der Konsequenz, sondern weil wir wissen, Gott ist ein liebender Gott, der sich gerne über uns erbarmt. Das heißt, wenn du heute auch mit deiner Schuld konfrontiert bist, so wie ich auch, ist nicht das elendige Ende das, was mich zu Gott treibt, sondern seine Liebe, sein Erbarmen. Er ist gut zu uns. Wir laufen ihm entgegen. Seine Güte ist es, die dich umkehren lässt. In seine Arme. Ich muss mich unweigerlich erinnern, wenn ich mit meinen Kindern unterwegs bin und wenn sie grobe Fehler machen und andere verletzen, dann wird das irgendwann Konsequenzen geben und die werden auch angedroht. Hey, wenn du so weitermachst, dann wird das Konsequenzen mit sich tragen. Und wenn sie merken, wow, okay, gleich überschreite ich das Ziel und mein Vater ist dann auch gerecht, zornig darüber, was da gerade geschieht und wird dem Einhalt gebieten. Was machen Kinder dann? Sie laufen, drehen sich um und laufen dem Vater, also so erlebe ich das zumindest, laufen mir entgegen in meine Arme. Warum? Warum machen Kinder das? Weil das, was sie hören, ist, wenn du da nochmal weitermachst, dann gibt es eine Konsequenz. Rückzug in die Arme des Vaters. Warum? Weil sie wissen, dort ist Güte zu finden und nicht Zorn. Sie wissen, die Güte Gottes, in dem Bild bleiben wir nochmal, die Güte des Vaters ist zu finden. Darum laufe ich in diese Arme. und will nicht, natürlich will ich nicht die Konsequenz allein, aber ich laufe zu ihm, weil ich weiß, er wird mich annehmen. Ich werde kein Sklave sein bei ihm. Er wird mich nicht festhalten aufgrund, er wird mich nicht festlegen aufgrund meiner Schuld, sondern er wird mir mit Güte begegnen. Die Güte Gottes ist das, was uns zur Umkehr treibt. Amen. Gott, in deinem Wort heißt es, also gibt es jetzt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Es gibt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Ich danke dir für diese Wahrheit. Ich danke dir, dass wir gerettet sind in dir, Jesus. Und dass du die Konsequenz für unsere Schuld auf dich genommen hast. Dass du diese Verdammnis durchlebt hast und die Sünde abgetragen hast, damit wir frei sein können. Ich danke dir, dass du Jesus gezeigt hast, wie gütig Gott ist, wie langmütig er ist. Reichtümer voller Gnade stehen uns heute an diesem Morgen zur Verfügung. Wir wären töricht und dumm, wenn wir an diesem Angebot vorbeigehen. Und darum, Herr, möchte ich auch selber bekennen, es ist nicht mein Erbe, nicht mein soziales Umfeld, was mich in deine Nähe gebracht hat, sondern sie haben mich nur darauf hingewiesen, dafür bin ich dankbar, ja. Aber auch ich muss mein Herz dir zur Verfügung stellen und sagen, Herr, ich brauche Hilfe. Und ich bete, Herr, dass viele gemeinsam mit mir diese aufrichtige Herzensumkehr vollziehen in ihrem Leben. Und wir sagen können, der Herr ist voller Güte. Er ist voller Erbarmen. Seine Königsherrschaft in meinem Leben ist hochwillkommen. Und ich bin bereit, mich komplett ihm zu fügen und zu unterstellen, weil seine Regentschaft, wenn er Boss in meinem Leben ist, dann bin ich ruhig. Dann habe ich Frieden. Dann habe ich Leitung und Führung in meinem Leben. Wegweisung in meinem Leben. Herr, gib uns diese Herzensumkehr, die wir nötig haben, damit dir alle Ehre gebracht wird. Und Herr, überwinde du unsere Selbstgerechtigkeit und lass uns erkennen, dass die Wahrheit auch über den Zorn Gottes, dass es eine heilige Facette deiner selbst ist. Und auch wenn wir nicht alles ergreifen und verstehen, müssen wir erkennen, Gott, du bist so ganz anders. Du bist viel besser als wir. Du bist viel reiner als wir. Und in dir finden wir vollkommenes Licht. Auch in den Eigenschaften, die uns Mühe machen. Danke Gott, dass du dich offenbart hast und dass du auch diese Seiten uns nicht, dass du das nicht verborgen lässt. Wir preisen dich, Herr, und singen dir zu. Amen.